Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann, willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Ich kann Ihnen sagen, unser Engagement, auch die damalige Entscheidung in 2013, einen Standort in Urumqi zu errichten, waren natürlich in erster Linie mal aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprägt. Wir waren aber sowohl damals davon überzeugt, als sind wir es auch heute noch, dass wir damit einen guten und wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung dieser Region erzeugen.
Thomas Ulbrich, Markenvorstand bei Volkswagen zum VW-Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang, wo die Minderheit der Uiguren systematisch unterdrückt werden soll. Der Deutschlandfunk hat mit dem VW-Manager gesprochen. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir außerdem über die NordLB berichten, die offenbar mit milliardenschweren Finanzhilfen rechnen kann. Und wir stellen die Frage, was hat die Festschreibung auf den Corporate Governance Code, also den Kodex zur guten Unternehmensführung, eigentlich gebracht. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Jan Plate begrüße. Herr Plate, US-Präsident Donald Trump hat die Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet und damit wütende Proteste Chinas ausgelöst. Belastet das die Handelsgespräche zwischen China und den USA? Wie wird das bei Ihnen an der Börse gesehen?
Also all das hinterlässt Spuren, das trübt die Stimmung, das verunsichert die Anleger jetzt doch erstmal wieder. Zum Beispiel auch der Chef des DAX-Konzerns und des Münchner Triebwerkbauers MTU Aero Engines, der erwartet keine schnelle Lösung. Im Handelsstreit, ja, und der DAX zwar nicht deutlich im Minus, aber doch eben gebremst mit einem kleinen Abschlag von 0,25% bei 13.243 Punkten. Ansonsten übrigens, die amerikanischen Börsen sind dann heute wegen des Feiertages Thanksgiving, wegen des Erntedankfestes geschlossen. Da wird also nicht reagiert werden, ja, auf diese Neuigkeiten aus den USA zum Thema China und Hongkong. Und aber doch, natürlich, weil es das Tagesthema ist, das Börsengespräch dazu mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Unter anderem heißt es da, das US-Außenministerium soll jetzt dann mindestens einmal pro Jahr prüfen, ob Hongkong noch über genügend Autonomie verfügt, um für besondere US-Handelsregelungen in Frage zu kommen, die eben den Status als globales Finanzzentrum festigen. Welche Möglichkeiten an Wirtschaftssanktionen hätten denn die USA gegen Hongkong?
Ja, politisch gehört zwar Hongkong zu Festlandchina, aber Güter, Kapital, all das fließt quasi problemlos zwischen Hongkong und dem Westen. Und das könnte natürlich die amerikanische Regierung mit Sanktionen belegen, wie sie das ja mit anderen Ländern auch tut. Und das ist durchaus möglich.
Sehen Sie denn, dass diese Sanktionen wirklich kommen und eingesetzt werden?
Also technisch können die Amerikaner sowas, aber ich glaube, es wäre ja kontraproduktiv, denn der amerikanische Kongress möchte ja die Demokratiebewegung in Hongkong stützen. Aber wenn die Amerikaner ernst machen würden mit Sanktionen gegen Hongkong, dann würde dem Land ja die wirtschaftliche Grundlage entzogen werden und dann würden die Menschen in Hongkong leiden und damit auch die Demokratiebewegung. Also von daher glaube ich nicht, dass die Amerikaner das am Ende machen werden. Das wäre kontraproduktiv.
Wenn wir es mal auf Deutschland ein bisschen rüberbringen, mehr als 600 deutsche Unternehmen beschäftigen in Hongkong nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages etwa 40.000 Mitarbeiter. Sollten US-Sanktionen gegen Hongkong kommen, die Situation sich verschärfen, was würde das für deutsche Unternehmen bedeuten?
Also nochmal, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, aber nehmen wir mal an, theoretisch es käme dazu. Da muss man sehen, dass natürlich fast alle ausländischen Unternehmen, die in Hongkong sind, irgendwo am Finanzzentrum Hongkong hängen. Und wenn es da wieder erwarten Sanktionen gäbe, dann wäre Hongkong die Geschäftsgrundlage entzogen und damit natürlich auch den ausländischen Unternehmen, die dort tätig sind.
Diese Gesetze wurden jetzt unterstützt vom US-Kongress, dann von Trump unterschrieben. Zeigt das langfristig sozusagen auch nochmal generell eben diese schwelende Angst der USA, eben auch der US-Demokraten gegen China allgemein?
Ja, genau, das ist nach meiner Meinung auch die Hauptbotschaft. Bisher war es Trump immer, der gegen China vorgegangen ist, aber eben nur wirtschaftlich. Und jetzt kam die Initiative vom Kongress und dort haben fast alle zugestimmt. Das heißt auch die Demokraten. Und das ist ein Indiz dafür, dass nicht nur Trump China kritisch sieht, sondern auch ja im Grunde genommen das amerikanische politische Establishment inklusive der Demokraten. Und das bedeutet, selbst wenn Trump nicht wiedergewählt würde und ein Demokrat dann Präsident würde, auch er würde vermutlich eine Art Handelskonflikt weiterführen mit China, weil die meisten Amerikaner wollen nicht, dass sie irgendwann überrundet werden von China.
Großen Dank auch für dieses große Bild, den langfristigen Ausblick. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, danke auch aus Köln. Und Herr Plate, schauen wir noch schnell auf die Branche, die meistens besonders betroffen ist von diesem Handelskonflikt USA-China, die Autobauer.
Ja, für die Aktien von Volkswagen, BMW und Daimler geht es nach unten sogar deutlicher als für den Gesamtmarkt. Die Papiere von Volkswagen, BMW oder Daimler verbilligen sich durchschnittlich um fast 1%.
Blick in den MDAX, da gaben die Osram-Aktien nach. Warum?
Ja, der österreichische Halbleiterhersteller AMS kommt wohl mit der geplanten Übernahme von Osram nicht so richtig voran. Es haben bisher kaum Osram-Aktionäre das Angebot angenommen. Und dass AMS die Osram-Aktionäre jetzt wohl auch gebeten hat, gut eine Woche vor Ablauf des Kaufangebots die Aktien anzudienen, das klingt schon fast ein bisschen wie Panik, heißt es da von Händlern, wobei ja oft auch abgewartet wird und erst kurz vor Schluss dann Aktionäre Farbe bekennen. Aber dennoch, die Osram-Aktie heute mit einem Minus von etwas mehr als 1%.
Kurz vor Schluss nicht bei der Lufthansa, da gibt es immer noch keine umfassende Schlichtung für den Tarifkonflikt der Flugbegleiter. Bewegt das den Kurs?
Ja, also dieses Hickhack zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft UFO, das geht eben weiter. Die Hoffnung auf eine baldige Lösung wird gedämpft und es bekommt die Aktie zu spüren. Das bewegt den Kurs. Und dazu gibt es dann in der Börsenzeitung auch noch ein Interview mit dem Chef von Lufthansa Cargo. Der sieht das Luftfrachtgeschäft in der schwierigsten Situation seit 2009 und die Aktien der Lufthansa mit einem Abschlag von fast 1,5%.
Müssen wir noch kurz zum Fußball kommen. Borussia Dortmund hat in der Champions League gegen den FC Barcelona verloren. Und die Aktie, verliert die auch?
Ja, Anfang der Woche hat sich ja mancher Aktionär nach der Hauptversammlung noch über eine Dividende von immerhin und zumindest 6 Cent gefreut. Aber jetzt heute geht es im Kurs für die BVB-Aktie um rund 35 Cent nach unten oder einen Abschlag von rund 4% mittlerweile.
Dann zum Schluss noch der Euro, die deutschen Anleihen und der aktuelle Goldpreis.
Euro kaum verändert bei einem Dollar 10,05. Deutsche Staatsanleihen weiter gefragt. Durchschnittliche Rendite jetzt im Minus bei 0,38%. Gold um 3 Dollar billiger bei 1.456 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt, Jan Plate. Warum betreibt einer der größten Autobauer der Welt eine Fabrik in einer Region, in der Menschen offenbar systematisch unterdrückt werden? Diese Frage muss sich aktuell Volkswagen stellen lassen. Der Konzern betreibt in der Provinz Xinjiang ein Werk, dort also, wo die uigurische Minderheit massiven Repressalien, darunter Internierungen in Umerziehungslagern ausgesetzt sein soll. Wie geht das Unternehmen damit um? Silke Hane war in Wolfsburg und hat nachgefragt.
Es ist ein Spagat, den VW dieser Tage hinlegt. Die Enthüllungen zur Unterdrückung einer ethnisch-religiösen Minderheit kann das Unternehmen kaum ignorieren. Gleichzeitig ist China der größte Absatzmarkt des Konzerns. 4 von 10 produzierten Autos werden dort verkauft. Und die chinesische Regierung reagiert auf Kritik äußerst empfindlich. Im April hatte sich VW-Chef Herbert Diess auf der Automesse Shanghai bei dem Versuch in die Nesseln gesetzt, diesem Interessenskonflikt gerecht zu werden. »I am not aware of that«, ich bin mir dessen nicht bewusst, hatte er auf Fragen eines BBC-Reporters nach Internierungslagern in Xinjiang geantwortet. Entsprechend vorsichtig agiert das Unternehmen jetzt. Entschieden wird aber darauf verwiesen, dass VW vor Ort nicht von Zwangsarbeit profitiere, auch nicht bei zugelieferten Teilen. Das Werk in Urumqi beziehe keine Produkte aus der Provinz Xinjiang, heißt es vom Konzern. Seit 2013 werden dort Modelle vom Typ Santana gebaut, nicht besonders viele, 50.000 Stück pro Jahr beträgt die Kapazität. Wie es aus Konzernkreisen heißt, weil in der Region die Fahrzeugdichte noch nicht so hoch sei. Einer, der an der Entstehung des Werks beteiligt war, ist Thomas Ulbrich, damals Vorstandsmitglied für Produktion und Logistik beim VW Joint Venture mit der chinesischen SAIC Gesellschaft, heute Vorstand der Marke Volkswagen für den Bereich E-Mobilität. Auch er weist im Interview mit dem Deutschlandfunk Berichte zurück, laut denen der Gang nach Xinjiang politisch motiviert war.
Ich kann nicht sagen, unser Engagement und auch die damalige Entscheidung in 2013, einen Standort in Urumqi zu errichten, waren natürlich in erster Linie mal aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprägt. Wir waren aber sowohl damals davon überzeugt, als sind wir es auch heute noch, dass wir damit einen guten und wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung dieser Region erzeugen und damit auch zum positiven Zusammenleben unterschiedlicher Volksschichten entsprechend liefern.
Die Weiterentwicklung der Region dürfte allerdings auch im Sinne der Regierung gewesen sein, die die wenig industrialisierten westlichen Landesteile entwickeln wollte. Schon damals gab es Berichte und Expertenanalysen, die einen industriepolitischen Kotau Volkswagens vor der Regierung hinter dem Werksbau in Urumqi vermuteten. Seitdem hat sich die Lage in Xinjiang dramatisch verschärft, hat die Regierung offenbar einen Polizeistaat errichtet. Der Volkswagen-Konzern betrachtet die Situation in Xinjiang mit extrem hoher Sensibilität, sagt Thomas Ulbrich.
Aber wir sagen auch, wir haben zum Beispiel mit diesem Beitrag auch dafür gesorgen können, dass über 25% unserer Belegschaft in dem Werk in Urumqi Minderheiten angehören. Und mit der notwendigen zusätzlichen Betrachtung des Standortes und des Umfeldes, glauben wir, tragen wir der Situation auch Rechnung.
Die Lage vor Ort wisse er auch persönlich hoch zu gewichten, ergänzt Ulbrich. Als Beteiligter an der Entstehung des Werks habe er eine gewisse Beziehung zu dieser Region. Hinweise, dass VW den Standort grundsätzlich überdenkt, gibt es in Wolfsburg keine. Das Werk im Westen Chinas wird allerdings auch nicht von VW allein betrieben, sondern eben mit SAIC. Größter SAIC-Anteilseigner wiederum ist der chinesische Staat und damit der für die Repressalien zuständige Apparat.
Silke Hane aus Wolfsburg. Und in gewissem Sinne bleiben wir beim Thema, denn Investitionen in Standorte mit Fragezeichen bei Menschen- oder Kinderrechten sind auch ein Thema für gute Unternehmensführung. Seit Jahren tagen Experten rund um dieses Thema Corporate Governance. Mit welchem Erfolg? Was hat Corporate Governance eigentlich gebracht? Sebastian Schreiber berichtet.
Es ist ein Novum. Die Hauptversammlung der Bayer AG verweigert dem Vorstand die sonst übliche Entlastung. Die Aktionäre üben damit Kritik an der umstrittenen Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto. Gut ein halbes Jahr ist das jetzt her. Geändert hat sich seitdem aber nichts, sagt Julia Redenius, Professorin für Unternehmensrecht an der Frankfurt School of Finance.
Da stellt sich dann die rechtspolitische Frage, was machen wir aus dieser Entlastung? Gegenwärtig gibt es keine direkten Konsequenzen, wenn nicht entlastet wurde. Und da stellt sich für mich schon die rechtspolitische Frage, muss es nicht zu einer Konsequenz kommen?
Der Einfluss kritischer Anteilseigner ist eines der Kernthemen der Corporate Governance. Es geht um die Grundsätze der Unternehmensführung in börsennotierten Konzernen. Wie transparent ist die Vergütung der Manager? Wie unabhängig die Mitglieder des Aufsichtsrates? Fragen, die der deutsche Corporate Governance Kodex adressiert. Darin finden sich gesetzliche Vorgaben, aber auch Empfehlungen und Anregungen. Ob die Konzerne die Vorgaben auch umsetzen, beschreiben sie in Entsprechenserklärungen. Direkte Sanktionen gibt es nicht und das soll auch so bleiben, sagt Professor Rolf Nonnenmacher, der Vorsitzende der Regierungskommission zum deutschen Corporate Governance Kodex.
Diese Entsprechenserklärungen werden von Investoren gelesen und Investoren und auch die Öffentlichkeit tut wirklich gut daran, diese Entsprechenserklärungen zu lesen und nachzuhaken. Warum macht ihr das so und nicht anders? Das erscheint mir die effektivste Sanktion zu sein. Eine weitergehende kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
In Kürze soll eine Novelle des Kodex in Kraft treten. Erstmals sind darin etwa Kriterien enthalten, die die Unabhängigkeit von Aufsichtsräten betreffen. Denn manchmal gibt es da Zweifel. Zum Beispiel, wenn Aufsichtsräte in den 2 Jahren vor der Ernennung selbst noch Vorstandsmitglied waren oder sie über eine Fremdfirma geschäftliche Beziehungen zu dem Konzern unterhalten, den sie eigentlich überwachen sollen. Der Kodex habe die Unternehmensführung in den vergangenen Jahren verbessert, sagt Ingo Speich von der DK Bank. Aber aus Investorensicht gäbe es weiter Nachholbedarf.
Unternehmen müssen über die Corporate Governance transparenter berichten. Im Detail, die Vergütungsprogramme müssen für Investoren verständlicher werden. Es muss klar kommuniziert werden, wie Aufsichtsräte mit den Vorständen interagieren, wie Entscheidungen in einem Unternehmen getroffen werden.
Die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, DVFA, hat die Unternehmensführung börsennotierter Konzerne nun zum 4. Mal bewertet. Die Corporate Governance habe sich verbessert, heißt es da. Im Kreis der 30 35 DAX-Unternehmen hat die Deutsche Börse AG den besten Wert erreicht. Am Schluss der Rangliste der DVFA rangiert Volkswagen. Aspekte, die bei Investitionen durchaus eine Rolle spielen, sagt Ingo Speich von der DekaBank, vor allem auch beim Thema Nachhaltigkeit.
Wenn man beispielsweise ein Automobilunternehmen als Aktie kauft, muss einem klar sein, wie die Unternehmensführung aufgestellt ist und wie das Unternehmen gerade im Bereich Umwelt aufgestellt ist.
Es liegt an den Konzernen, die Ziele der Corporate Governance auch mit Leben zu füllen und an den Aktionären, das auch einzufordern. Nur dann wird aus Unternehmensführung wirklich gute Unternehmensführung.
Sebastian Schreiber. Und wir bleiben beim Thema gute Unternehmensführung. Die Landesbank NordLB hat sich über lange Zeit in der Finanzierung von Schiffen engagiert und riesige Verluste aufgetürmt. Da hätte sicher ein transparenteres Management mit mehr Risikokontrolle Schaden abwenden können. Nun ist er aber da und die Rettung der Bank wird Milliarden kosten. Heute legte die NordLB neue Zahlen vor und sie hofft auf eine Milliardenkapitalspritze, die EU-Kommission in allernächster Zeit absegnen müsste. Alexander Budde.
Nach den ersten 9 Monaten weist die NordLB einen Vorsteuergewinn von 257 Millionen Euro aus, fast eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zwar sank der Zinsüberschuss um gut 170 Millionen Euro, die Landesbank profitierte bei ihrem relativ guten Ergebnis jedoch von einigen Sondereffekten wie dem steigenden Wert von Zinsabsicherungsprodukten und leicht reduzierter Risikovorsorge. Die Bank soll kleiner und effizienter werden, betont Thomas Bürkle, und der Vorstandschef sieht messbare Fortschritte bei diesem Umbau.
Wir haben eine Kostenreduzierung über die nächsten Jahre von 40% bei den operativen Kosten geplant. Dazu gehören natürlich auch die Personalkosten. Und das transformiert sich dann in einen Stellenabbau von 2.800 über die nächsten 4 Jahre.
Wegen der hohen Aufwendungen, die damit verbunden sind, rechnet Bürkle im Gesamtjahr mit einem Verlust. Ohnehin stehen die Eigner unter massivem Druck. Faule Schiffskredite hatten der Bank 2018 einen Rekordverlust beschert. Die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Sparkassenfinanzgruppe haben sich auf ein 3,6 Milliarden Euro schweres Rettungspaket geeinigt. Doch bevor das Geld fließen kann, muss erst noch die EU-Kommission bescheinigen, dass die staatliche Rettung nicht als unerlaubte Beihilfe gewertet wird. Das Land Niedersachsen wird der Bank über 2 Beteiligungsgesellschaften rund 1,5 Milliarden Euro an Barkapital zur Verfügung stellen. Hinzu kommen Bürgschaften für bestimmte Portfolien, überwiegend aus dem Bereich der Schiffs- und Flugzeugfinanzierung. Die Bürgschaft führt dazu, dass die Kapitalbindung für diese Portfolien entfällt, was die Bankbilanz um gut 800 Millionen Euro entlastet. Vom Land Sachsen-Anhalt kommen weitere 200 Millionen Euro, von der Sparkassenfinanzgruppe rund 1 Milliarde Euro. Für Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers von der CDU ist das gewählte Konstrukt die beste Auffanglösung, verglichen mit einer teuren Abwicklung des Instituts oder dem Einstieg privater Investoren.
Die Bilanzsumme wird von 160 Milliarden auf 95 Milliarden sinken. Wir nehmen erheblich Risiko heraus. Wir werden regionaler sein. Wir haben ein Geschäftsmodell, was sehr granular ist. Das heißt also, wir sind nicht in einigen wenigen Bereichen sehr groß verwurzelt, sondern wir sind in vielen Bereichen mit kleineren Anteilen unterwegs. Wir können besser reagieren auf Krisen, wenn sie eben nicht das entsprechende Volumen in der Bankbilanz ausmachen.
Wieder stützen deutsche Steuerzahler eine Bank, deren Überleben ungewiss ist, bemerkt Christian Grascher, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion in Hannover. Die Opposition kritisiert auch, dass die rot-schwarze Landesregierung das Gesetzgebungsverfahren für den geänderten Staatsvertrag im Eiltempo und ohne weitere Expertenanhörung vorantreibt.
Man will also hier ein Paket von 6,8 Milliarden Euro in 14 Tagen beraten. Ich halte das für absolut inakzeptabel und es ist eine parlamentarische Zumutung.
Finanzminister Hilbers rechnet Anfang Dezember mit der ausstehenden Entscheidung der EU-Kommission.
Mit Überraschung rechne ich da nicht mehr. Ich bin verhalten optimistisch, dass wir in Brüssel dafür eine positive Entscheidung erreichen können.
Alexander Budde berichtete. Bei der Lufthansa gibt es weiterhin keine umfassende Schlichtung für den Tarifkonflikt der Flugbegleiter. Die Kabinengewerkschaft UFO wirft dem Unternehmen vor, die Verhandlungen zu einer Schlichtungsvereinbarung in den vergangenen 2 Tagen nicht ernsthaft geführt zu haben. Roman Warschauer berichtet.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ein Angebot der Lufthansa für eine große Schlichtung zurückgewiesen. Die Gewerkschaft wirft der Fluggesellschaft vor, in den vergangenen Tagen nicht ernsthaft verhandelt zu haben. UFO schließt grundsätzlich nicht aus, noch vor Ende des Jahres wieder zu streiken. Die Lufthansa hatte am Morgen eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie anbot, auch ohne allgemeingültige Friedenspflicht über alle offenen Konfliktthemen zu verhandeln. Bisher wollten beide Seiten nur über einzelne Fragen beraten. UFO lehnt den Vorschlag des Konzerns wegen angeblich fehlender Rechtssicherheit ab. Diese Sicherheit sei aber nötig für weitere Gespräche, heißt es. Die Lufthansa hatte in den vergangenen Monaten wiederholt versucht, gegen die Gewerkschaft oder gegen einzelne Mitglieder juristisch vorzugehen. Ein weiterer Knackpunkt ist laut UFO, wie die Schlichtung konkret ablaufen soll. Hier gäbe es Meinungsverschiedenheiten. Die Flugbegleiter schlagen deswegen vor, dass die bereits von beiden Seiten benannten Schlichter dabei helfen sollen, die noch offenen Fragen zu lösen. Sollte die Lufthansa dazu nicht bereit sein, schließt die Gewerkschaft groß angelegte Streiks noch vor Ende des Jahres nicht aus.
Roman Warschauer war das. Die Wirtschaftspresseschau. Ein Thema ist das gestern von BMW angekündigte Sparprogramm, das weit weniger drastisch ausfällt als das von Audi. Zunächst jedoch mit der Wirtschaft am Mittag in den Vatikan, wo ein neuer Finanzskandal Wellen schlägt.
Die Tageszeitung Taz aus Berlin erklärt, worum es geht. Mit Mitteln des Peterspfennigs, eigentlich gedacht für die Armenhilfe, haben Mitarbeiter der Kurie in London eine Luxusimmobilie gekauft. Auch Korruption war nach den Aussagen des Papstes im Spiel. Damit setzt sich auch unter Franziskus fort, was leider seit Jahrzehnten eine unselige Tradition in der Kurie hat. Nun aber muss Schluss damit sein. Eine Kirche der Armen, wie sie Franziskus vorschwebt, verträgt sich nicht mit einem Laissez-faire in finanziellen Angelegenheiten. Auch der Kölner Stadtanzeiger hält fest, dass der Papst trotz chirurgischer Eingriffe die vatikanische Finanzverwaltung bislang nicht schön operiert bekommen hat. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen hat Franziskus mit den Folgen eigener personeller Fehlentscheidungen zu kämpfen. Gravierendster Missgriff war der Australier George Pell, den er zum Finanzchef machte. Das zweite Problem ist struktureller Natur. Solange ein Apparat wie der Vatikan sich im Grunde für sakrosankt hält, weltliche Standards für sich nicht gelten lassen will und externe Kontrolle als Zumutung begreift, ist dem Übel nicht beizukommen. Als geradezu homöopathisch bewertet die Süddeutsche Zeitung die Sparmaßnahmen bei BMW. Sie lenkten aber, ebenso wie die Programme anderer Hersteller, von einem grundlegenden Problem der Branche ab. Das Wachstum ist zu Ende. Viele Beobachter gehen davon aus, dass ein Peak-Car erreicht ist, dass die Welt nicht viel mehr Autos pro Jahr braucht. Das dürfte irgendwann auch für die begehrten Premium-Autos aus Deutschland gelten. Und daran wird auch kein Tesla-Werk im Brandenburgischen etwas ändern und auch nicht Batteriefabriken, in denen vor allem Roboter Chemie zusammenkippen. Auch die neue Osnabrücker Zeitung geht davon aus, dass die aktuellen Sparprogramme erst der Anfang sind. In den kommenden Jahren wird es ein schmaler Grat sein zwischen einem Gesundschrumpfen und Kaputtsparen der Branche. Denn die Technologie muss weiterentwickelt werden, auch in Deutschland, wenn die Branche auch künftig an der Spitze stehen will. Dass die deutsche Schlüsselbranche trotz aller Sparpläne im Bereich Produktion gleichzeitig in den Bereichen Digitalisierung und Forschung Arbeitsplätze aufbaut, ist ein gutes Zeichen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon. Ein Thema dann, der Berliner Mietendeckel. Das Abgeordnetenhaus debattiert darüber.